Guten Tag. Wenn jemand früh stirbt und er hat nicht nur ein paar alte Schuhe hinterlassen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird er vergessen oder er wird heroisiert. Beides ist meinem, unserem Vater Gerhard W. Menzel zum Glück nicht passiert. Aus Anlass seines 100. Geburtstages treffen wir uns heute hier und gedenken seiner. Ich danke von ganzem Herzen allen, die hier sind und am Entstehen der Ausstellung und der Feierstunde beteiligt sind, die sich auf den Weg gemacht und in Zeit, in Ideen wie in Unterstützung investiert haben. Das bedeutet mir und meinem Bruder Andreas Menzel sehr viel. Vielen Dank. Was Gerhard W. Menzel geleistet hat, ist beeindruckend. Trotz schwerer und ihn immer stärker beeinträchtigender Krankheit hat er über 2 Dutzend Hörspiele bearbeitet und geschrieben, das mit 77 Aufführungen erfolgreichste Theaterstück der frühen 50er Jahre geschaffen, Erzählungen, Novellen, 4 Romane und 2 Kinderbücher sowie 2 große Kunstmonographien geschrieben. Gerhard W. Menzel war ein Frühvollendeter und ist mit gerade 58 Jahren auch früh gestorben. Ohne seine hohe Intelligenz und Sensibilität und seine eiserne Disziplin hätte er kein einziges Werk geschaffen, krank, wie er seit seinem 18. Lebensjahr war. Ich möchte heute nicht nur darüber sprechen, was er geschaffen hat, sondern auch, was er nicht geleistet hat. Hat sich Gerhard W. Menzel der Aufgabe seiner Generation, der Stalingrad-Generation, also gestellt? Das Lied des Erfolges wurde 1922 an seiner Wiege nicht gesungen. Aber er war klug, diszipliniert und fleißig. Auf den besten Schüler seiner Heimatstadt Schkeuditz und den Träger des goldenen Sportabzeichens wurden Lieder gedichtet, à la Der Menzel, der 7 Einsen kriegt. Als er 11 war, schrieb Reichsjugendführer Baldur von Schirach einen deutschlandweiten Wissenswettbewerb aus. Dem Gewinner winkten Abitur und Studium. Gerhard gewann. Aber der Preis war die Laufbahn an einer Napola, der Kaderschmiede der Nazis für Kinder. Das verbot sein Vater Walter Menzel ganz strikt. Als SPD-Genosse, aktiver Gewerkschafter und roter Elternrat in Sachsen war er 4 Wochen nach Hitlers Machtantritt entsprechend des Beamtengesetzes vom 1. April 1933 entlassen, als Staatsfeind und Rädelsführer gebrandmarkt und zur Zwangsarbeit verpflichtet worden. Das passte also nicht zusammen. Gerhard blieb lebenslang die tiefe Sehnsucht, doch studieren zu dürfen. Walter Menzel baute in den 12 Jahren Zwangsarbeit beispielsweise am Schkeuditzer Autobahnkreuz und errichtete das Luppe-Sperrwerk im Leipziger Auwald mit. Im April 1945 ging er den Amerikanern mit einer weißen Fahne entgegen und wenig später der Roten Armee, um den Beschuss seiner Heimatstadt zu verhindern. Jeder Pimpf hätte ihn ungestraft erschießen können. 1949 ist er verhungert. Bereits 1935 verloren Gerhard und sein Bruder Rudolf ihre Mutter durch TBC und Walter Menzel seine Frau. Was ein entbehrungsreiches, aber aufrechtes Leben war, wusste Gerhard Menzel also sehr früh. Diese beiden Pole ziehen sich durch sein gesamtes Leben. Auch seinen Erfolg hat er sich immer hart erkämpft. Gerhard liebte die Philosophie, Geschichte, Kunst und Literatur. Das war und blieb seine Welt, aus der ihn zeitlebens nichts und niemand vertreiben konnte. Ein SPD-Genosse in der Schkeuditzer Leihbibliothek gab dem Schüler und jungen Buchhändlerlehrling auch die Bücher, die nach der Bücherverbrennung 1933 nicht mehr vorn im Regal stehen durften. Er ließ ihn die indexierten Werke von Heinrich Heine, Thomas und Heinrich Mann, Hermann Hesse oder Maxim Gorki und Erich Kästner heimlich im Hinterzimmer der Bibliothek lesen. Das war für beide nicht ungefährlich. Nach der mit Auszeichnung absolvierten Buchhändlerlehre in Leipzig lernte mein Vater bei der Arbeit im Verlag Hessel die hübsche, ehrgeizige und wissbegierige Dora Zeissler kennen. Kurz darauf, 1938, wurde er selbst zum Arbeitsdienst eingezogen. Dorle war die Liebe seines Lebens. Und nach ihrer Heirat 1946 trennten sie sich bis zu beider Tod im Jahr 1980 keinen Tag freiwillig voneinander. Im Arbeitsdienst erkrankte Gerhard Wehmenzel lebensgefährlich an TBC und erholte sich ein Leben lang nicht davon. Dem tristen und von großer Angst besetzten Leben in Hitlers Lazaretten entfloh er gedanklich in die Welt der Literatur, der Kunst und der Philosophie. Mit kurzen Unterbrechungen hatte er 7 lange Jahre Zeit, um zu lesen, selbst zu schreiben und zu zeichnen. Bereits mit 17 Jahren hatte er die Werke von Kant, Hegel, Nietzsche und die großen französischen Philosophen gelesen und sprach mit unserer Mutter und mit Freunden darüber. Die in dieser Zeit entstandenen ersten eigenen Werke blieben natürlich Fingerübungen, weil Menzel sein Thema noch nicht gefunden hatte. Das gelang ihm erst als Hörspieldramaturg des Mitteldeutschen Rundfunks, der er von 1948 bis zur Schließung des Senders 1952 war. Seine mehr als 20 Hörspiele waren geschickte Bearbeitungen großer weltliterarischer Vorlagen wie Gogols Toter Seelen oder des Schwegs oder die eigene Suche nach aufrechten Vorbildern in der Geschichte. Er fand sie beispielsweise in dem Wissenschaftler Frédéric Joliot Curie oder in Friedrich Schiller. Dass er sich bereits mit 30 Jahren den Titel Vater des Hörspiels der DDR erschrieben hatte, erfuhr ich erst nach seinem Tod durch einen Germanisten. Gerhard Menzel spürte es früh. Literatur befähigt uns zu einem Spiel. Wir leben viele Leben in einem. Ein hochpolitischer Mensch wie Gerhard W. Menzel äußert sich nicht politisch. Da stellt sich doch die Frage, warum? Im Wissenschaftsverlag Vandenhoek und Ruprecht erschien 2020 das Buch von Emilia Fiandra, Von Angst bis Zerstörung, deutschsprachige Bühnen- und Hördramen über den Atomkrieg 1945 bis 1975. Ein Kapitel widmete sie Gerhard W. Menzels Hörspiel Der Ruhm Frankreichs von 1950. Die Germanistikprofessorin aus Rom hat präzise die Zeit und die Intention erfasst, die meinen Vater damals angetrieben haben. Das hat mich nachdenken lassen, warum ein so eminent an Politik interessierter Mensch sich nur in 5 Texten politisch geäußert hat. Das sind 2 Hörspiele, das Theaterstück Marek im Westen, das Opernlibretto Jan und Marie mit Paul Dessau und eine Erzählung. Und dabei wurden ja die Künstler in der DDR zu politischen und ideologischen Stellungnahmen in ihren Werken heftig gedrängt. Warum also gibt es nur so wenige und nur in früher Zeit so etwas wie Bekenntnistexte in seinem Schaffen? Einerseits sicher deshalb, weil Menzel später sehr erfolgreich mit seinem eigenen Thema war, der Darstellung außergewöhnlicher Persönlichkeiten in ihrer Zeit. Andererseits setzte Gerhard W. Menzel der stark ideologisierten Literatur der DDR ganz bewusst die exakte wissenschaftliche Forschung als Prinzip und Grundlage seiner Texte entgegen. Damit war er wenig angreifbar in den schweren politischen Diskussionen, die die DDR mit ihren Künstlern anzettelte. Seine Enttäuschung über die Stagnation der DDR-Gesellschaft und ihren Umgang mit den Künstlern war groß. Als er sich nach 1945 ganz der Prosa widmete, konnte und wollte Menzel den kulturpolitischen Vorstellungen und Wünschen jener Zeit nach Gegenwartsstoffen, die auch möglichst in der Produktion angesiedelt waren, nicht entsprechen. Mein Vater war von den Ereignissen des 17. Juni 1953 heftig angegriffen. Sein Vater Walter war in der Novemberrevolution Roter Soldatenrat gewesen und 1921 in die Märzkämpfe in der Region Halle-Leipzig involviert. 1933 hatte er seinen Ältesten, also Gerhard, zu den legendären großen Demonstrationen der SPD vor der Machtergreifung der Nazis mitgenommen. Und genau 20 Jahre später ließ der Arbeiter- und Bauernstaat auf seine Arbeiter schießen und bezeichnete sie generell als Faschisten und Konterrevolutionäre, weil sie gegen politische und wirtschaftliche Missstände auf die Straße ging. Mit seinem politischen Rückzug nach dem 17. Juni waren erhebliche Konsequenzen verbunden. So hat Gerhard W. Menzel den Vorschlag zum Nationalpreis und andere verführerische Förderungen wie ein Studium gemeinsam mit Konrad Wolf in Moskau oder einen jahrelangen Genesungsaufenthalt in Zakopane durch Friedrich Wolf oder Wolfgang Langhoff abgelehnt und sich weitgehend zurückgezogen. Natürlich war er schwer lungenkrank und die TBC brach immer wieder aus, aber seine Enttäuschung wog mindestens genauso schwer. 1953 zog er sogar die Aufführungserlaubnis für sein Erfolgsstück Marek im Westen zurück. Es wurde von der Zensur immer stärker verballhornt, weil Pazifismus für Menzels, also die Kriegsgeneration, ein historischer Imperativ nicht mehr im Sinne der DDR-Führung war. Menzels künstlerischer Neustart 1955 musste also auf einem politisch unverfänglichen Gebiet stattfinden und durfte kulturpolitisch nicht wieder zu drehen sein. So etwas in den 50er Jahren zu finden, war schon allein ein Kunststück. Seine Geradlinigkeit hatte lebenslang einen hohen Preis. Geringe Auflagen in einem kleinen Verlag, begrenzte Möglichkeiten der Ausstattung seiner Bücher und fast bis zu seinem Tode die Ignoranz der wichtigen Rezensenten. Bis 1979 durfte keine einzige Rezension seiner Werke in der führenden kulturpolitischen Zeitung Sonntag oder im Zentralorgan Neues Deutschland erscheinen. Aber seine beiden Kinderbücher wurden Schullesestoff und die Kunstmonographie über Bruegel den Älteren brachte den internationalen Durchbruch in der Bruegel-Forschung und uns, wie dem Staat, der Wiesen. Welche aufklärerische Kraft steckt in der Kunst? Diese hochaktuelle Frage hat sich Gerhard W. Menzel in seinem gesamten Schaffen gestellt. Er wollte für sich und seine Zeit die Frage beantworten, welchen Einfluss kulturelle Vorstellungen darauf haben, welchen Erzählungen wir glauben und wann wir Menschen anfangen, diese Erzählungen anderer zu hinterfragen. Beide Themen sind heute aktueller denn je. Wie genau arbeitete nun Gerhard W. Menzel? Sein Verleger, der Cheflektor des Leipziger Paulist-Verlages, Dr. Walter Franke, galt als der strengste Lektor der DDR. Menzel hatte bereits die fünfte Fassung seiner ersten großen Erzählung über Heinrich Heines Reise nach Deutschland geschrieben, aber der Verleger wollte immer noch nicht veröffentlichen. Da fasste sich der ja bereits an Erfolg gewohnte Hörspiel- und Theaterautor ein Herz und sandte das Manuskript 1955 an Thomas Mann in die Schweiz. Katja Mann bestätigte den Empfang per Postkarte und die List funktionierte. Schon Anfang 1958 erschien Menzels »Wermut sind die letzten Tropfen«, der Neustart. Von diesem gestrengen Dr. Franke kolportierten Leipziger Schriftsteller später die Äußerung, Und wenn der Menzel schreibt, Schiller stieg 16 Stufen hinauf, dann gibt es in der Stuttgarter Kirche diese 16 Stufen und nicht 15 oder 17. Wissenschaftliche Genauigkeit und sprachliche Klarheit waren Gerhard W. Menzels Grundanliegen in einer extrem ideologisierten Zeit. Erst wenn er so viele Quellen wie möglich zusammengetragen und ausgewertet hatte, begann er mit dem Schreiben. Deswegen dauerte seine Beschäftigung mit dem Maler Pieter Bruegel dem Älteren beispielsweise auch mehr als 10 Jahre. Es entstanden eine international anerkannte Kunstmonographie und ein großer Roman. Bei jedem seiner belletristischen Werke und Kunstmonographien fand er neue Quellen. Beispielsweise waren es bei Heine Briefe. Bei Bruegel konnte er nachweisen, dass der Maler doch eine Bildungsreise nach Italien gemacht hatte. Und wie das verschollene 6. Monatsbild komponiert gewesen war und welches Motiv es darstellte. Ja, wie genau arbeitete Menzel denn nun unter den wissenschaftlich ja extrem reduzierten Bedingungen der DDR? Man denke sich den Computer weg, das Kopiergerät weg, berücksichtige bitte die Reisebeschränkungen und erinnere sich, dass sogar Schreib- und Durchschlagpapier rationiert waren und selbst eine Schreibmaschine nicht ohne einen Antrag beim Schriftstellerverband gekauft werden konnte, wenn es sie denn mal gab. Und vor jedem Buchprojekt musste mein Vater seinen Verlagen unterschreiben, dass er keinen Reiseantrag stellen werde. Erst dann erhielt er einen Vertrag. Wir hatten keinen Fernseher, aber den riesengroßen Briefkasten. Durch ihn kam die Welt zu Gast in die Magdalenenstraße 3. Mein Vater spannte ein enormes Netz von Mitarbeitern in Fernleihen großer Bibliotheken und Archive, von Freunden und Bekannten weltweit und korrespondierte mit ihnen über Jahre. Selbst durchforstete er regelmäßig Bibliotheken, Antiquariate und kaufte sich alte Schriften und Erstausgaben. Seine westdeutschen Freunde, allen voran Greta Link, gingen für ihn in die Galerien der Welt und beschrieben ihm die Gemälde, die er nicht im Original sehen durfte. Er wünschte sich Bücher und Fotografien von ihnen und las und forschte. Und in unserer kleinen Wohnung quollen buchstäblich aus allen Ecken Bücher, Zeitschriften, Dokumente, Fotografien. Aber nur er wusste genau, welches Dokument er in welchem der riesigen Bücherstapel finden würde. Wer waren Gerhard W. Menzels Freunde und warum? Aus Zeitgründen möchte ich diese meist lebenslangen Weggefährten jetzt nur nennen. Es waren beispielsweise der Chefdramaturg des Leipziger Schauspielhauses, Dr. Franz Hauptmann, der das große Talent erkannte. Der Komponist Paul Dessau, mit dem Menzel an der Oper Jan und Marie arbeitete. Der alte Studienfreund und spätere Seemann-Verleger Gerhard Keil. Die hochdotierten literarischen Übersetzer Hans und Ilse Seifert, die dem Holocaust entkommen waren. Der kongeniale Illustrator der beiden ersten Romane und letzte Spätimpressionist der DDR, Dr. Hans Georgi. Der unter Pseudonym Diego Viga schreibende jüdische Schriftsteller Paul Engel Rosenfeld aus Ecuador. Der Lyriker Georg Maurer und der Erzähler Joachim Nowotny und die Kollegen Dr. Werner Leger und Friedrich Lange. Etwas ganz Besonderes war die lebenslange Freundschaft zu Greta und Professor Christian Link. Aus einer anfänglichen Brieffreundschaft zu Greta wuchsen ein intensiver Austausch und eine Zugewandtheit über Grenzen, die ihresgleichen suchen. Greta war unser Auge in die Welt. Ihre feinen Beobachtungen in den Gemäldegalerien der Welt für Gerhard W. Menzel flossen in seine Bücher ein. Ihre Bildberichte von der Weltreise nach Australien oder in den Iran faszinierten uns. Familie und Freunde saßen in der Magdalenenstraße in großen Runden beisammen und meine Mutter las diese Briefe immer wieder vor. Mit ihr und ihrem Mann Christian entzündeten sich fröhliche Diskussionen bei jedem Besuch. Lange und ernsthaft wurde beispielsweise über literarische Arbeiten von Gerhard W. Menzel, vor allem aber über die westliche Kunstszene, die 68er oder das Zweite Vatikanische Konzil gesprochen. Wir Kinder waren fasziniert und lernten mit den Ohren. Eingesperrt in die DDR, diese Sehnsucht nach Welt. So kann man all die Freundschaften unseres Vaters wohl beschreiben. Gerhard W. Menzel war auch der Mittelpunkt einer wirklich Großfamilie, die eng zueinander stand. Und ich bin glücklich, mit so vielen Verwandten aufgewachsen zu sein. Das macht stark. Aber unsere Zeit allein mit den Eltern war für uns Kinder oft recht knapp. So gab es beispielsweise fast keine Mahlzeit ohne Gäste. Und oft tauchten Verwandte auf, die ich als Kind noch nie zuvor gesehen hatte. Und ich hielt eine Bleistiftzeichnung meines Vaters von Goethe und Schiller lange für das Abbild entfernter Verwandter, die bestimmt irgendwann zum Abendessen klingeln würden. Zurück zu unserer Frage. Hat sich Gerhard W. Menzel, also der Aufgabe seiner Generation, künstlerisch gestellt? Meine Antwort lautet ja und nein. Ja, weil nach der Erfahrung der Nazizeit ein tiefes demokratisches und humanistisches Grundanliegen seine Werke durchzog. Er transportierte menschliche und künstlerische Vorbilder in seine Zeit. Nein, beispielsweise noch nicht, weil er sich der Bewältigung der Erfahrungen seiner, der Stalingrad-Generation, literarisch nicht direkt gestellt hat. Seine Erlebnisse in Hitlers Lazaretten haben Gerhard W. Menzel bis zum Schluss gepeinigt. Das sollte ein Roman werden. Aber er sagte mir immer wieder, dass er sich dem künstlerisch noch nicht gewachsen fühle. Diese Frage habe ich später dem etwas jüngeren Günther de Bruijn gestellt und der bejahte heftig. Während Gerhard W. Menzel also mehr als 58 Lebensjahre vergönnt gewesen, er hätte sich dem Thema gestellt. Mein Vater sagte immer wieder, ich möchte so schreiben, dass ich auch in 20 Jahren noch gelesen werden kann. Aus den vielen Episoden, die belegen, dass das funktioniert, habe ich 5 ausgewählt. Geschichte Nummer 1. Als ich ab 1990 bei Sachsenradio, dem MDR, arbeitete, kam der ehemalige Mitarbeiter meines Vaters, Gerhard Rentsch, auf mich zu. Er fragte, ob ich wirklich die Tochter von Gerhard W. Menzel sei und sagte, ihr Vater war hier eine Legende. Ich bewundere ihn bis heute. Geschichte Nummer 2. 2008 edierte der Seemann Verlag zum 150-jährigen Bestehen die 150 besten Bücher aus 150 Jahren neu. Darunter die Vermeer-Monographie meines Vaters. Cheflektorin Caroline Keller traute mir als ehemaliger Lektorin zu, den Text zu lektorieren und gegebenenfalls zu kürzen. Ich hatte Bammel, dass vielleicht ein paar Stellen doch nicht mehr in unsere Zeit passen könnten. Das war nicht der Fall und mir fiel ein Stein vom Herzen. Geschichte Nummer 3. 2013 war ich in Hamburg eingeladen zur Vernissage einer Ausstellung über die Entstehung des Kunstmarktes. Natürlich in den Niederlanden. Im Vortrag des Professors aus Nordrhein-Westfalen hörte ich erstmals seit meiner Jugend wieder etwas Neues aus dieser goldenen Zeit. Und im Gespräch wollte er den Namen meines Vaters wissen und sagte dann, wie aus der Pistole geschossen, ja, das war eine Koryphäe. Geschichte Nummer 4. Der Schulbuchverlag Cornelsen hat 2019 ein modernes, interaktives Lehrbuch für den Deutschunterricht herausgebracht. Als einziges Beispiel, wie die Schüler Dialoge lernen können, ist Gerhard W. Menzels Schiller-Hörspiel Die Flucht von 1956 ausführlich zitiert. Es hätte ihn gefreut. Geschichte Nummer 5. Die Lektorinnen des Kinderbuchverlages hatten das schön gestaltete Manuskript des Clown Pallavatsch, das mir mein Vater zu Weihnachten 1959 geschenkt hatte, in der Magdalenenstraße entdeckt. Sie wollten den Text veröffentlichen, verlangten aber, dass mein Vater die zentrale Figur eines älteren Jungen im Manuskript in einen Pionierleiter verwandeln sollte. Widerstrebend hat er es getan. Als ich vor wenigen Wochen das Buch wieder las, fand ich nur drei Stellen, wo er sacht eingefügt hatte, Jürgen, der Pionierleiter. Erpressbar war Gerhard W. Menzel also nicht. Aufrechtes Leben im falschen System, ja, es war möglich. Gerhard W. Menzel hat es gelebt und uns Kindern gelehrt, wie das geht. Gerhard W. Menzel als Experte für Sprache, für Dialog, für aufrechtes Handeln in schweren Zeiten, das ist modern. Und das ist für mich seine Botschaft an uns. Für mich ist diese Feier zum 100. Geburtstag meines Vaters Gerhard W. Menzel heute hier kein Abschluss, sondern ein Kick-off. Das marginale Interesse des Westens am Osten hat sich auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht gewandelt. Deswegen möchte ich mit Verbündeten und Freunden wie Michael Hamitner, Anselm Hartinger, Johannes Heisig, Frank Bernhard Müller, Detlef Rentsch, Raban Ruddigkeit und Norbert Werstedt ein Projekt aus der Taufe heben, mit dem sich Leipzig auf moderne Art der Künstler seiner Vergangenheit versichern kann. Ich nenne es Künstlerspur durch Leipzig und möchte heute Ihnen, Frau Dr. Skadi Jennecke, das Konzept übergeben. Damit möchten wir Sie mit der Idee der Künstlerspur durch Leipzig anstecken und Sie herzlich um Ihre Unterstützung bitten. Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wir wissen es alle. Tun wir etwas. Thank you.